Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster neben mir wie immer die Brenda, hallo.
Hallo.
Und bei uns zu Gast sind heute sogar zwei Gästinnen, und zwar ist das einmal die Irena und einmal die Claudia, hallo.
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 Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid. Damit die Leute wissen, warum oder wieso ihr bei uns seid, stelle ich euch gleich mal vor. Irena, ich fange dir an, weil du stehst auf meiner Liste hier als Erste. Du hast International Business an der Wirtschaftsuni Wien studiert, bist also Wirtschaftswissenschaftlerin, engagierst dich in verschiedenen Projekten für Menschenrechte, Gleichberechtigung und Frieden. Du bist außerdem Gründerin und Managing Director von Viaduct. Das ist eine internationale NGO mit dem Ziel, Versöhnung und Frieden durch gesellschaftlichen Wandel und zivilgesellschaftliches Engagement zu unterstützen. Außerdem bist du Chefitzer von MOS, Museum of Survivors. Und dabei stoppe ich mal und stelle die Claudia vor, unsere zweite Gästin. Du bist Politologin. Über 25 Jahre hast du schon Erfahrung in der Initiierung und Begleitung von Projekten, die das Bewusstsein für gesellschaftliche Herausforderungen schärfen und nachhaltige Veränderungen anstoßen wollen. Zudem bist du Projektmanagerin gewesen in der Auslands- und Katastrophenhilfe der Caritas, Bildungsbeauftragte für das österreichische Wissenschaftsministerium. Du warst Leiterin des Regionalbüros in Bosnien für den Verein OEAD. ÖAD. ÖAD.
Das war im Rahmen vom Bildungsministerium, dem österreichischen, ja, in Kooperation.
Und hast auch einige coole Projekte gegründet in Bosnien, zum Beispiel ein Projekt, das Kindern und Jugendlichen kostenlose Kunst- und Musikausbildungen anbietet. Und du bist Chefvertreterin von MOS, dem Museum of Survivors. Das habe ich jetzt schon zweimal erwähnt, aber noch nicht erklärt, weil das erklärt die Brenda, weil das ist unser Thema heute.
Als Thema haben wir uns überlegt, Museum of Survivors, wie Geschichten von Überlebenden von Krieg, Flucht und Unterdrückung zu einem digitalen Museum wurden. Krieg, Flucht und Unterdrückung, wie prägen solche Erlebnisse ein Leben? Im Museum of Survivors teilen Menschen ihre bewegenden Geschichten. Ihre Erinnerungen und Geschichten sind oft in kleinen Gegenständen bewahrt. Ein Reisepass, eine rote Jacke, ein Ring, ein Buch. Was bedeuten sie? Welche Wege führten diese Überlebenden nach Österreich? Wir wollen heute mit den Chefitzers vom Museum of Survivors darüber sprechen, wie sie auf die Idee kamen, ein digitales Museum zu machen, welche Geschichten man lesen und hören kann, wie die Menschen hinter den Geschichten die Vergangenheit bewältigen und was wir von ihren Geschichten lernen können. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste für die Irena.
Bist du bereit?
Ja.
Hotel oder Zelt?
Hotel.
Claudia, reden oder zuhören?
Zuhören.
Irena. Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Israel.
Claudia, was ist der beste Geruch?
Zimt zu Weihnachten.
Irena, mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit der Claudia.
Claudia, wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Vorsicht, manchmal bissig.
Und die letzten beiden Fragen gehen an euch beide. Danke sagen möchte ich.
Danke sagen möchte ich unseren Kollegen, die das Museum mitgestaltet haben. Also danke an Birgit Riel-Brandstätter, an den Daniele Karas, an die Slajana Adamovic. Genau, die Claudia ist ja hier. Und an meine Familie.
Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Es gäbe jetzt da noch eine lange Liste, wem ich gerne irgendwie danken würde im Rahmen dieses Projektes. Aber die Katharina möchte ich gerne hervorheben und die Ulla, die waren beide wirklich große Unterstützerinnen. Aber auf der anderen Seite bin ich dankbar auch für alle Partner und Partnerinnen und insbesondere unsere Interviewpartnerinnen. Das heißt, diese Menschen, die mit uns ihre Geschichten geteilt haben. Und wie schön, dass auch unsere Birgit gesagt hat, das sind nicht nur Geschichten, das sind Geschenke. Und das ist wirklich etwas, was mich sehr bewegt heute noch. Und ein großes Dankeschön an alle, die da ihre Geschichte also mit uns teilen wollten.
Und die letzte Frage geht auch noch an euch beide. Und zwar, wie trinkt ihr euren Kaffee?
Schwarz, klein schwarz.
Wie es sich am Balkan gehört, natürlich, so wie die Irena gesagt hat. Klein und schwarz, ohne Zucker.
Mit Zucker.
Es gibt diese Finessen, die den kleinen Unterschied ausmachen.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Kleine Schwarz, immer gut. Beim Gewand, so wie beim Kaffee. Ich stelle euch mal die erste große mit Milch und Zuckerfrage, die da lautet, was ist oder war der beste Kaffee, den ihr getrunken habt? Weil da kommt es ja eigentlich nicht nur darauf an, wie er geschmeckt hat, sondern wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat. Und aus eigener Erfahrung wissen die Brenda und ich, wenn man ein gemeinsames Projekt startet, da fließt viel Kaffee.
Es ist wirklich eine schwierige Frage, weil Kaffee zu trinken ist nicht nur wichtig, wo, also welcher Ort, und der macht natürlich einiges auch aus, sondern mit wem. Also das ist ein Zelebrieren und da ich jetzt schon 15 Jahre lang in Sarajevo lebe, habe ich das vielleicht noch mehr perfektioniert, als ich es früher getan habe. Ich meine, das Zelebrieren vom Kaffee trinken, gemeinsam trinken und sich Geschichten erzählen und sich auszutauschen, gemeinsam zu lachen und gemeinsam zu weinen. Für mich ist es einfach wichtig, mit wem ich den Kaffee trinke und wo, wie man das dann spürt. Und ich muss gestehen, ich habe mit einigen guten Freundinnen die besten Kaffees in Sarajevo gemeinsam getrunken.
Irina, wo und wer war an deinem besten Kaffee beteiligt?
Meine Großmutter. Ich habe meinen ersten Kaffee getrunken, da war ich 10, glaube ich. Weil eben meine Familie kommt aus Serbien, damals war es ja noch Jugoslawien und ich kann mich erinnern, da habe ich meinen ersten Kaffee bekommen und dann habe ich ihn mit meiner Großmutter getrunken. Er hat mir zwar nicht geschmeckt, aber wenn ich dort war, einmal im Jahr, haben wir gemeinsam einen Kaffee getrunken, wo wir vorher aber, da musste man noch mahlen. Das sind diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennst, diese länglichen Mühlen und das war natürlich ein Ritual, gemeinsam zu sprechen und das zu malen und dann den Kaffee aufzusetzen. Also das war eigentlich mein bester Kaffee.
Inklusive Kaffeesud schauen, wie deine Zunge
ausschaut. Ah ja, genau. Und dann in den Kaffeesud schauen. Genau, das habe ich ja ganz vergessen. Ja. Genial.
In einer unserer ersten Podcast-Folgen hat Andreas als Gast bei uns erzählt, dass auch so der beste Kaffee war mit seinen Tanten und Großmüttern. Und das war aber immer der furchtbarste Kaffee, weil er mit wahnsinnig viel Schlagobers war. Wie war das so dein Oma-Kaffee?
Ja, mit ganz viel Zucker. Also es war eben, es war eigentlich Zucker mit Kaffee. Weil für mich, also ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin eigentlich Teetrinkerin. Das heißt, den Kaffee trinke ich zweimal am Tag, damit ich wach bleibe. Oder eben so wie die Claudia sagt, weil es irgendwie dazugehört, weil man gemeinsam einen Kaffee trinkt. Und für mich war das eher Zucker mit Kaffee. Und so habe ich ihn getrunken mit der Oma, ja.
Das ist interessant, dass du jetzt auch sagst, Zucker mit Kaffee, weil ich habe auch das Gefühl, dass ja so in Bosnien oder am Balkan generell der Zucker dann eben mehr, also im Vordergrund steht, neben dem Kaffee, klarerweise aber schon irgendwie, dass man diesen Zucker dann so eintunkt und dass man dann an dem dann so zuzelt. Das habe ich auch irgendwie erst hier vor Ort gesehen und die Kinder lieben es, also deswegen kann ich deine Geschichte gut nachvollziehen. Schmeckt anders. Es ist wirklich ein Ritual und ein Zelebrieren und ein ganz anderes gemeinsam beisammensitzen.
Eigentlich ist es wurscht, wie er schmeckt, oder?
Ja.
Es geht dann immer darum, was man sich da erzählt, aber ob man es schmeckt oder nicht, darüber redet man kaum.
Und da bauen wir jetzt die Brücke zu eurem Museum, Museum of Survivors. Wollt ihr mal erzählen, was das ist für Menschen, die es noch nicht angeschaut haben und noch nicht kennen?
Also ich versuche in kurzen Sätzen das Museum zu erklären. Also im Museum zu sehen sind eben Gegenstände von Menschen, die als Kinder oder Jugendliche Krieg oder Flucht oder Unterdrückung erlebt haben. Ja? Das heißt, sie erzählen ihr Erleben über diesen Gegenstand. Und dieser Gegenstand kann eben sein, ich weiß nicht, eine rote Jacke zum Beispiel. Und wenn wir das von außen sehen, dieses Objekt, ist es eine rote Jacke. Aber für die Person hat es natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung. Wir haben aber nicht nur sozusagen diese Geschichte über dieses Objekt, wo es sehr stark gekoppelt ist an den Krieg oder an die Flucht. Manchmal ist es so, dass es Gegenstände sind, die einem besonders viel Kraft und Resilienz gegeben haben. Aber insbesondere haben wir versucht zu erfassen, unter Anführungszeichen, die Gesamtgeschichte. Also wie war das Leben vorher? Was waren da, da kommen ja auch dann Gegenstände manchmal vor, ja? Wie war das Leben vorher und wie ist es jetzt? Also wie war es nachher und wie ist es jetzt, ja? Also dass man ein bisschen ein umfassenderes Bild bekommt. Dann gibt es im Museum noch zu hören und zu lesen. Also bei uns kann man auch alles hören und lesen. Themen, die dazugehören, also die wir ausgefiltert haben, eigentlich aus den Interviews, wie zum Beispiel Gender, also Gender und Krieg. Was bedeutet es, im Krieg Mann zu sein oder Frau zu sein oder non-binär? Was bedeutet das? Ja, da gibt es ja ganz viele Facetten. Oder der Geschmack des Krieges, das war auch so was Spannendes. Woran erinnern sich die Leute da? Oder der Geruch des Krieges? Und ganz oft, und das haben wir versucht zu tun, ganz, ganz oft sind hier eher Gemeinsamkeiten zu erkennen, nämlich egal aus welcher Generation und aus welchem Land die Leute kommen, nämlich diese Erfahrung als Kinder und Jugendliche Krieg zu erleben. Da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Also ich gebe euch ein Beispiel, wenn Menschen ein Flugzeug hier sehen, wenn ich es anschaue oder höre, dann denke ich an Reisen. Jemand, der Krieg erlebt hat, der denkt nicht an Reisen. Also zum Beispiel. Und wir haben versucht, eben dieses Gemeinsame herauszuarbeiten und zu unterstreichen. Das kommt nämlich vor dem Trennenden, vor dem gerne, würde ich sagen, trennenden, nicht wer kommt woher und wessen Konflikt war denn irgendwie schlimmer. Genau, also diese Themen kann man auch anklicken. Und was ganz, ganz wichtig ist, kann man bei uns auch hören, und das betrifft wohl jeden wirklich von uns, nämlich die nächsten Generationen. Und das sind Geschichten, wo Menschen erzählen, deren Familien Krieg erlebt haben, auch egal wann, und die in ihrem Leben diese Auswirkungen deutlich spüren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wieso sage ich, dass das uns alle etwas angeht? Weil natürlich zumindestens haben wir Großeltern, die Krieg erlebt haben, ja? Und ganz, ganz viele in Österreich haben auch Eltern, die Krieg erlebt haben. Also ich glaube, das sind die, habe ich irgendetwas vergessen, Claudia, von den Aspekten, was man da.
Vielleicht nur, dass die Geschichten und Erfahrungen, entschuldige, die wir in unserem Museum haben, dass wir Personen gesucht haben, die heute in Österreich leben und zwar in allen Bundesländern. Also das wäre noch zu erwähnen.
Genau, das ist wichtig, genau.
Ja, du hast es schon erwähnt, dass es um Kindheitserfahrungen im Krieg geht, aber auch auf die nachfolgenden Generationen. Also wir alle sind Kriegsenkelkinder und tragen eben diese Erfahrung auch in uns.
Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, es ist momentan, sind im Museum zu sehen, eben 10 Zeitzeuginnen-Geschichten und 3 nächste Generationen-Geschichten. Tatsächlich haben wir 53 Menschen interviewt. Es ist wirklich die Auswertung bedarf wirklich ganz großer personeller und finanzieller Ressourcen. Und deswegen hinken wir ein bisschen nach. Aber ich glaube, das gibt ein sehr gutes Bild. Und was, glaube ich, auch wichtig ist zu erwähnen, weil wir immer sagen, generationenübergreifend und die Leute leben in Österreich. Wir haben auch Österreicherinnen und Österreicher interviewt, die als Kinder Krieg erlebt haben. Und vor allem die auch in der Nachkriegszeit.
Vielleicht wäre es auch hier gut zu erwähnen. Also zuerst war eigentlich die Ursprungsidee, die wir hatten, war gar nicht ein digitales Museum. Wie sie entstanden ist, ist auch irgendwie interessant, weil das war 2018, da waren die Irene und ich in Bosnien-Herzegowina, in Sarajevo, und wir waren damals auch mit einem Friedensprojekt beschäftigt, aber insbesondere ein Friedensprojekt, was für den Balkan geplant war, also in Bosnien, aber auch in Serbien und in anderen Balkanländern. Und erst da, als wir dann dort das War Childhood Museum in Sarajevo besucht haben, und da wir auch zu diesem Zeitpunkt ganz viel miteinander auch gesprochen haben, ist uns dann eigentlich die Idee gekommen und ist uns auch bewusst geworden, wie viele solche Konflikte auf Österreich überschwappen, ja, dass eben Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, mit ihren unterschiedlichsten persönlichen Geschichten und Erfahrungen, Fluchterfahrungen, Kriegserfahrungen, Und dann haben wir uns dann gefragt, wann hört das eigentlich auf? Wann kann man sagen, irgendwie hört der Krieg in den Köpfen dieser Menschen auf oder generell auf? Ist das eben mit diesem Waffenstillstand oder wenn sie dann nach Österreich kommen und die Flucht hinter sich gelassen haben? Und das waren so viele verschiedene Fragen, die uns beschäftigt haben und insbesondere, dass sich niemand eigentlich dafür wirklich interessiert. Also das Thema war dann immer, wenn man über Menschen gesprochen hat, die Flucht- und Kriegserfahrung hatten, ob sie sich gut integriert haben, sprechen sie genügend Deutsch, dass sie dann eben für den Arbeitsmarkt einsetzbar sind, gibt es genügend Schulplätze, soll man die Kinder eben, die ausländischen Kinder von den einheimischen Kindern irgendwie trennen, damit sie dann eben besser die Sprache erlernen in speziellen Gruppen. Also wir kennen ja alles diese Themen, die sind nach wie vor aktuell. Und das alles hat dann bei uns eben so einen Prozess in Bewegung gesetzt, dass wir dann eben gesagt haben, wir müssen so ein Museum, anders wie es eben die Irena vorweg jetzt eben erklärt hat, in Österreich haben. Also wir waren uns dessen bewusst, aber wir wollten dann natürlich auch andere fragen, ob sie das eben genauso sehen und haben das dann auch gemacht und viel recherchiert und auch mit vielen anderen gesprochen. Und was ich sagen wollte, ist, ursprünglich war die Idee ein analoges Museum. Wir wollten ein analoges Museum in Wien und ich sage das jetzt sofort, mitten im Museumsquartier. Das war unsere Idee und das ist noch immer eine Idee, die wir anstreben. Aber aufgrund eben Covid etc., ja, wo die Welt dann digital wurde, haben wir dann 2020 erst mit dem digitalen Museum begonnen. Verfolgen jetzt eben dann unsere weiteren Ziele wie das analoge Museum und ja, und möchten auch die Vermittlungsarbeit, die möchten wir noch ausbauen.
Aber eigentlich ganz cool finde, dass es ein digitales Museum ist, weil das macht die Zugänglichkeit halt viel, viel einfacher.
Genau, absolut.
Ja, ich meine, es war, also wenn man sich da zurückbeamt, 2018, wir hatten zwar ein digitales Museum angedacht, aber das war jetzt nicht, das war sozusagen erst als zweiter Schritt gedacht. Und wenn man daran zurückdenkt, 2018 haben ja nicht einmal die großen Museen alle irgendwie Ausstellungen gehabt. Das kam ja dann in dieser Covid-Phase, wo sich dann jeder damit auseinandergesetzt hat. Und was noch dazu gekommen ist, in dieser Recherchephase, die wir gemacht haben bis 2020, ob sozusagen in Österreich überhaupt so ein Museum eine Berechtigung hat, kam ja ganz oft, naja, bei uns ist ja kein Krieg. Das hat sich aber auch total verändert seit dem Angriffskrieg in der Ukraine und natürlich auch jetzt mit Gaza. Also wie weit weg das sozusagen für die Leute damals war, obwohl es immer Kriege gibt und obwohl wir in Österreich ganz, ganz viele geflüchtete Menschen haben.
Das ist ein großer Kritikpunkt an der medialen Debatte, nämlich momentan, dass man immer über diese Flüchtlinge spricht und was die alles mit unserer Gesellschaft machen und dass aber sich niemand überlegt, dass es viele Menschen hier gibt, die Trauma mitnehmen, die eine Geschichte mitbringen. Auch manchmal gute Geschichten, ist ja, kann ja auch gut sein. Und dass wir mit dem gar nicht umgehen. Und ich habe jetzt, ich schreibe mir selten eine Frage auf, aber jetzt habe ich mir eine aufgeschrieben, dass ich sie nicht vergesse zu stellen. Und da würde ich gerne wissen, wie das bei euren Gesprächen war, die ihr schon geführt habt, dass der Vedran Čić schreibt in seinem Buch Ankommen, dass sein Vater gesagt hat, jeder will irgendwann kein Flüchtling mehr sein und will nicht mehr auf diese Fluchtgeschichte reduziert werden. Wie geht ihr damit um, den Menschen, die ihre Geschichte mitbringen, auch zu zeigen, dass sie schon ein Teil von hier auch sind?
Indem wir ihnen die Gelegenheit gegeben haben, ihre Geschichte zu erzählen und diese Erfahrung auch anzuerkennen. Es ist so, dass wir eben auch aus diesem Grund die Geschichten so aufgebaut haben, dass sie eben nicht sozusagen eingefroren sind in dieser Flüchtlingsgeschichte oder in dieser Fluchtgeschichte, sondern das Gesamtbild zeigen, ja, wie war es vorher, wie ist es jetzt, ja. Und was wir, und das ist ein wichtiger Punkt für uns, wir wollten, und das war auch im Interview sehr klar, auf keinen Fall sie als Opfer in dieser Opferrolle zeigen. Das wäre sozusagen gar nicht adäquat oder gar nicht, das wollten wir überhaupt nicht. Und in den Interviews, dadurch, dass sie die gesamte Geschichte erzählt haben und hier die Möglichkeit hatten, sehr wohl davon zu erzählen, aber auch davon zu erzählen, was für tolle sie Sachen vorher gemacht haben oder wie sie vorher gelebt haben und das einzubetten in ihr Leben, nicht eben nur herausgenommen, das ist jetzt, dass ich sage das jetzt so, Flüchtlingskind, ja, also das ist total verkehrt, meiner Meinung nach, und nicht in Ordnung, ja. Ein Grund war tatsächlich, wieso wir das Museum gegründet haben, ist, dass wir der Meinung sind, dass wenn Menschen, vor allem als Kinder und Jugendliche, ja, so etwas erleben, und wieso haben wir auch nur diese Perspektive gewählt, das sollte ich vielleicht auch erwähnen. Also wenn ihr das beobachtet in den Debatten und auch in den Konflikten und in den Medien, Kinder werden ein bisschen erwähnt. Also die werden so, weiß ich nicht, jedes fünfte Kind ist jetzt im Krieg. So. So und so viele sind tot. Ja. Aber was es wirklich für Kinder bedeutet, die können ja weder wählen noch sonst irgendwas. Und danach, das ist das, was du, Brenda, vorhin erwähnt hast, sie müssen da mitmachen wie jeder andere. Also sie kommen hierher und sie werden sozusagen auf das gleiche Level gestellt mit anderen Kindern, die das nicht erlebt haben, die jetzt nicht zu Fuß, ich weiß nicht, wie viele Kilometer gegangen sind, ja. Und das, glaube ich, dieses, was wir schon gemacht haben, bevor wir das Interview geführt haben, hatten wir ein Gespräch mit den Interviewpartnerinnen und Partnern im Vorfeld, um ihnen das zu erklären, um ihnen die Idee zu erklären, ihnen genau zu beschreiben, was hier passiert und auch mitzugeben, dass sie jederzeit natürlich das Interview stoppen können, dass wir psychologische Unterstützung haben, wenn sie eine brauchen, bis dorthin, dass sie in ihrer Weise das Museum mitgestaltet haben, nämlich die Geschichten, die ihr hier hören und sehen könnt, die sind abgestimmt mit den Interviewpartnern und Partnerinnen.
Wie kommt ihr an eure Interviewpartnerinnen und Partner? Also wo findet ihr die oder wie geht ihr auf sie zu?
Ich muss gestehen, da ich ja nicht in Wien lebe, konnte ich keine Interviews durchführen. Aber deswegen werde ich nur ganz kurz irgendwie auf diese Frage antworten. Das, was ich weiß, und ich glaube, dass die Irena dann vielleicht noch mehr Details geben kann. Im Grunde genommen, also wie wir die Interviewpartner gefunden oder gesucht haben, war, dass wir wirklich alle unsere privaten als auch beruflichen Netzwerke genutzt haben. Wir alle haben schon in diversen Einrichtungen, NGOs, GOs gearbeitet und kennen da, also sag ich mal, ich war eben in der Caritas tätig, die Irena hat auch bei Hemmerjahr eben gearbeitet und so weiter und so fort. Aber wir haben auch zum Beispiel, ganz interessant, also einen Kontakt zur UNIQA-Versicherung bekommen und haben dann eben einen Brief verfasst, eine Mail verfasst, wo wir ganz klar eben aufgelistet haben und niedergeschrieben haben, wen wir suchen, also was für uns wichtig ist, was für eben Interviewpartner aus den unterschiedlichsten Bundesländern, dass sie eben volljährig sein sollen, aber als Kind oder Jugendliche Krieg, Flucht, Unterdrückung gelebt haben, etc. Die haben uns da immens unterstützt, haben das auch über ihren internen Verteiler dann ausgeschickt und es haben sich, glaube ich, wirklich ein paar Personen, die dort tätig sind, zum Beispiel bei uns gemeldet und wollten mit uns ihre Geschichte teilen. Ja, also wir haben mit ihrer psychologischen Einrichtungen, es waren ganz unterschiedliche Institutionen, die wir da angeschrieben haben, angerufen haben, ja, haben auch wirklich dann eine Unterstützung gefunden. Es war nicht so einfach, muss ich gestehen. Natürlich Wien als Hauptstadt und mit anteilig mit der prozentuell mit der größten Anzahl an Menschen, die Flucht oder Kriegserfahrung haben, war es leichter, Interviewpartnerinnen zu finden. In den anderen Bundesländern, also je westlicher es ging, war es ein bisschen schwieriger, aber auch je nachdem, welche Kontakte wir dann hatten. Aber es war dann wirklich sehr gut. Wir wollten, das war unser Ziel, alle Bundesländer abdecken und das haben wir auch ja, erreicht.
Wenn ich euch so zuhöre, sehe ich immer die Christiane und mich, wie wir mit Milch und Zucker begonnen haben, weil wir haben auch gesagt, es gibt so viele Geschichten von Menschen, die nicht erzählt werden. Und deswegen, ich finde es immer so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Und wie wir angefangen haben, haben wir so gesagt, na, du interview mal Leute und dann schreiben wir deinen Blog und machen das Audio und das ist ja alles ganz einfach. Wie wir gelernt haben, ist es nicht so einfach. Was waren für euch die größten Herausforderungen in der Umsetzung des Museums?
Also ich kann anfangen. Die
Lang.
ist lang. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie also dass ich jetzt das sage, okay, das hat Priorität und das ist weniger wichtig und das ist mehr wichtig. Aber natürlich, wenn man keine Finanzierung hat, dann ist es schwierig, auch Projekte umzusetzen. Auch wenn das ist unser Herzensprojekt oder eines unserer Herzensprojekte. Wir haben noch andere Projekte eben im Bereich Friedensarbeit, die wir eben gemacht haben. Aber das ist ein wirklich, wirklich großes Herzensprojekt, weil wenn man bedenkt, 2018 hatten wir die Idee und ja, jetzt haben wir 2025 und wir gehen jetzt eben ganz offiziell Ende März mit unserem digitalen Museum of Survivors raus, ja, auch wenn es schon letztes Jahr fertig geworden ist, aber da hat es noch ein paar Sachen gegeben, die wir feintunen mussten. Wirklich Partner zu finden, die an uns glauben und Partner, die auch jene Wertigkeiten vertreten, die wir auch vertreten. Also das ist uns ganz wichtig, ja. Und da hat es Gott sei Dank eben eine große Stiftung gegeben, die uns dann sehr schnell dann von Anbeginn dann mit unterstützt hat. Aber dann nachher dann auch, sage ich mal, die staatlichen Institutionen, Ministerien mit unserer Arbeit zu überzeugen, das ist nicht einfach, wenn man erst so quasi ein neu gegründeter Verein ist, ja, wie Viadukt, wo dann eben Museum of Survivors eingebettet war zu Beginn und nachher kamen dann auch unsere Projektpartner von Search and Shape dazu. Also das ist dann nicht einfach, dass man da wirklich auch Mittel so schnell bekommt. Und auf der anderen Seite, ich glaube auch, wir hatten zwar ein großes Glück, dass wir in unserer Recherchephase, die dann eben so eben auch 2020, also 2019, 2020 war, wo wir dann primär aufgrund der Corona, also Covid-Zeit, wir konnten uns ja mit niemandem treffen und wir haben die besten, sage ich mal, Unterstützer und auch Projektpartner in dieser Zeit genau gefunden, ja, also das und das alles über Zoom, ja, aber irgendwie hatten auch die Menschen damals dann mehr Zeit, das war so eine neue Zeit eben, dass man da ins Digitale geht und dass man sowieso zu Hause sitzt, das kam uns dann auch zugute. Und da sind wir dann wirklich sehr dankbar, dass wir dann fast von Anbeginn zum Beispiel das Ludwig-Boltzmann-Institut auch als Partner gewinnen konnten, mit der Frau Professor Stelzel-Marx, und mit dem Dr. Schretter oder auch die Frau Dr. Judith Kohlenberger, also da wird Irena noch mehr sagen können, die hat das vielleicht besser im Kopf, aber da haben wir dann wirklich tolle Menschen, die ein Fachwissen haben und die auch diesen Wunsch haben, auch etwas mitzuverändern, ja, gewinnen können.
Wir haben in dieser Zeit sozusagen diesen wissenschaftlichen Bereich sehr gut abdecken können. Das war für uns notwendig, nämlich aus historischer Sicht eben durch das Ludwig-Boltzmann-Institut, aber auch die Psychotraumatologie von der Uni mit der Frau Professor Luega Schuster. Und Migration war eben damals die Judith Kohlenberger auch, die uns da begleitet hat. Und so sind wir aber auch eine der, und das ist jetzt unser Hauptpartner, der mit uns sozusagen auch mitentwickelt hat. Das Museum ist das Institut Search and Shape mit dem Daniele Karas und der Slajana Adamovic. Aber was die Herausforderungen betrifft, dieses Finanzielle ist ja gekoppelt dann auch ans Personelle, an die personellen Ressourcen. Und ihr kennt das sicher sehr gut. Wir sind dann gewachsen. Nicht? Es waren ja dann nicht 10 Geschichten oder 15 oder 20, ich glaube, sondern es waren plötzlich 53. Und wir wollen ja mehr, es ist ein Museum. Und da kommt man dann nicht nach, das muss man sagen, weil wir nehmen diese Geschichten sehr ernst natürlich, ja, und wissenschaftlich sehr ernst. Und wir möchten das professionell auswerten und dafür braucht man Zeit. Das ist ganz klar und dafür braucht man auch Personal und dafür braucht man auch zum Beispiel Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Das sind so Sachen, die dann auch stehen bleiben. Das sind auch die momentanen Herausforderungen. Wir machen ja auch Vermittlung an den Schulen Und das ist ein total spannendes Thema, finde ich auch, ja, wo wir gemeinsam mit Ihnen sozusagen eine Ausstellung machen. Also wo Sie, wo die Schülerinnen und Schüler einen Gegenstand mitnehmen und versuchen, sozusagen sich vorzustellen, wie ist es, wenn ich jetzt interviewen würde und wie wäre es denn, wenn ich jetzt plötzlich flüchten müsste? Was würde ich denn da mitnehmen? Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, aber auch eine Herausforderung natürlich, hier auch didaktisch auch sich einzustellen von Klasse zu Klasse.
Mit einem wunderschönen, eine Vorlage geboten für die zweite große mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar geht ja auch an euch beide nacheinander. Was kann man von euch lernen? Weil ich finde es immer so, bei der Frage kann ich dann immer ausführen, was ich glaube, was man von euch lernen kann. Ich glaube, was man bei euch beiden schon hört, vor allem im Kontext mit dem Museum, ist, dass man nicht aufgibt und eine Geschichte fertig erzählt und sich nicht abbringen lässt, auch wenn es schwierig ist und auch andere Menschen in den Vordergrund stellen lässt. Aber was glaubt ihr selber, was man von euch lernen kann?
Ja, ich denke tatsächlich, dieses Dranbleiben und nicht aufgeben und sich auch nicht irritieren lassen von, ja, von der Umgebung, die sagt, das ist nicht notwendig oder unnütz oder was auch immer daherkommt, ja. Einfach dranbleiben. Das, glaube ich, kann man schon von mir lernen. Hartnäckig sein und eine Vision haben. Immer eine Vision haben.
Ja, also ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Man soll seine Träume nicht schnell aufgeben, auch wenn viele andere sagen, es wären quasi nicht notwendige Träume und sie seien auch schwer realisierbar und sie seien auch vielleicht nicht gerade in der jetzigen Zeit günstig zu machen. Ja, also wir haben da einige Sachen gehört. Also so quasi, man möge vorsichtig sein und natürlich sind wir vorsichtig in unserer Arbeit und wie es im Umgang mit Menschen geht und insbesondere eben mit deren Geschichten. Aber man soll keine Angst haben, auch wirklich zu aufzeigen, was es gibt, wie, mit wem wir zusammenleben, was auch die positiven Seiten sind und nicht nur oftmals die negativen Seiten. Und deswegen, ich sag so wie die Irena, hartnäckig bleiben und seinen Traum leben, in diesem Sinne, dass man ihn dann wirklich verwirklicht.
Ich würde, wenn ich darf, ich glaube, das gilt für uns beide, Claudia, sagen, mutig sein. Weil beim Thema Frieden ist es schwer, dran zu glauben oft. Ja, aber mutig sein und trotzdem dran glauben, das würde ich jetzt, glaube ich, dazugeben.
Genau. Ja, das stimmt absolut. Und da kommt dann wiederum die Geschichte. Die Irene und ich haben uns eigentlich über unsere ehemalige Arbeit beim Verein Superer kennengelernt. Und das war ein Moment, wo uns eine oder unsere gemeinsame Geschichte mit der Herkunft unserer Eltern und mit dem Aufwachsen, also mit wir sind in Wien geboren und mit dem Aufwachsen in Wien und mit sehr ähnlichen Situationen und auch Erlebnissen, die sowohl unsere Eltern als auch wir hatten, die hat uns so verbunden und aber sie hat uns dann auch gestärkt. Und das ist etwas, wo ich sage, natürlich kann es dich auch manchmal in so einem Moment vielleicht auch schwächen. Ja, also weil man dann vielleicht dir sagt, oh Gott, ich bin zwar nicht allein, aber schrecklich, oder dir ist auch sowas Ähnliches passiert, aber meistens eben nicht. Da sieht man, wie man da eine Stärke bekommt und sagt, okay, du bist eben nicht alleine. Da gibt es auch andere, die so etwas Ähnliches erlebt haben. Und diese Stärke, die wollte ich auch da nicht mehr missen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich dann mit der Irena gemeinsam diese Idee verwirklichen konnte und dass wir uns auch gegenseitig dann auch in schwachen Momenten immer unterstützt haben.
Wenn ihr euch diese 53 Geschichten, ich glaube, Irene, du hast vorher gesagt, 53 Geschichten so vorstellt, auch mit den verschiedenen Gegenständen, die da mitgenommen werden von euren verschiedenen Interviewpartnerinnen und Partnern, gibt es eine Art roten Faden oder irgendein Motiv, das immer öfter vorkommt? Erkennt ihr irgendwie so einen roten Faden, der da durchgeht, oder ist jede Geschichte so verschieden?
Ja, das haben wir eben auch ausgearbeitet. Das sind diese Themen, die ich vorhin auch erwähnt habe, das ist genau dieser rote Faden. Also einer zum Beispiel ist, plötzlich ist der Krieg ausgebrochen. Also das kommt so oft vor. Oder das war ganz normal, das ist der ganz normale Krieg. Also da gibt es einiges und das haben wir eben versucht, in diesen Themen auszuarbeiten. Oder ganz oft einerseits die Mädchen, die diese Rolle hatten, ma manchmal, dass sie auf die Geschwister aufpassen mussten und dann die Mutterrolle übernommen haben, zum Beispiel. Und bei den Burschen wiederum, dass sie nicht in den Krieg ziehen wollten. Und als junge Leute, als Jugendliche mussten zum Beispiel. Oder geflüchtet sind, weil sie das nicht konnten. Das sind ähnliche Geschichten. Eben über Generationen hinweg. Das ist ja das Interessante, ist vollkommen wurscht, ja, ob das war 1900, weiß ich nicht, 38, 39 oder ob das jetzt passiert.
Wir sind noch in dem Themenkapitel, was man von euch lernen kann. Und jetzt kenne ich die Claudia viele Jahre. Ich weiß, dass ich mit der Claudia die besten Gespräche führen kann. Und ich habe mal in einem Podcast, also letztens gelesen, dass ich mit der Christiane das meiste Bier getrunken habe in meinem Leben. Ich glaube, mit der Claudia das meiste Kaffee in meinem Leben getrunken. Wie beginnt man eine Unterhaltung mit Menschen und sagt, okay, jetzt erzähl mir von den dunkelsten Stunden in deinem Leben? Weil das ist ein Gespräch, das man nicht so oft führt. Und wie seid ihr das angegangen?
Das ist wichtig zu sagen, das haben wir gar nicht erwähnt. Das war natürlich eine sehr lange Vorbereitung, nämlich wo wir gemeinsam im Team die Fragen schon auf so einen ganzen Leitfaden erstellt haben. Und das war ein Prozess von einigen Monaten. Ja, das muss man schon sagen, weil das wissenschaftlich eben unterstützt auch, weil man hier ganz vorsichtig sein muss. Und dann, man hat zwar diesen Leitfaden, aber dann muss man sich natürlich auf die Person auch einstellen. Und weil wir eben bei Kaffee und so sind, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe mit niemandem einen Kaffee getrunken. Wir haben ihn vielleicht hingestellt. Aber das ist einfach eine Art von Gespräch, wo man kaum trinkt, schon gar nicht isst. Also ich weiß, ich habe das meine anderen Kollegen gar nicht gefragt. Also ich werde sie das fragen. Morgen sehen wir einander wieder. Aber also bei meinen Interviewpartnerinnen und Partnern war das nicht der Fall, obwohl ich immer einen hingestellt habe und während des Gesprächs nicht. Nachher vielleicht schon. Nachher vielleicht schon. Aber nicht vorher und nicht während des Gesprächs, weil das für beide Seiten, auch für die Interviewpartnerinnen und Partner, selbst wenn sie darüber gesprochen hatten vorher, aber die meisten eigentlich nicht, schon gar nicht aus dieser Perspektive, wie war das, als ich Kind war. Das ist bei einem Interview zum Beispiel passiert, bei einem Interviewpartner, der 1938 zu Fuß geflüchtet ist als Kind, der wurde nie danach gefragt. Das war für ihn ganz neu. Er wurde zwar so zum Krieg befragt, aber nicht, was bedeutet das als Kind? Das bedeutet, dass in dieser Situation, also ich weiß, dass ich einfach nur zugehört habe und natürlich versucht habe, diese Fragen, also da durchzuleiten, aber eher eigentlich nicht zu leiten, sondern ja, zu schauen, dass wir gemeinsam diese Reise gehen. Über die Geschichte. Das stimmt, das ist eine Situation, wo beide aufgeregt sind, beide Seiten. Aber es ist immer gut gelaufen. Also es gab noch niemanden, der die Geschichte zurückgezogen hat.
Claudia, würdest du sagen, von dem, was du gesagt hast, nämlich, dass euch beide das verbunden hat, die Geschichte eurer Familien, dass das auch ein guter Einstieg ist, in so ein Thema mit anderen Menschen zu sprechen, sagen, ich kann da auch etwas beitragen dazu? Oder ist das eigentlich egal?
Ja, also vielleicht manchmal teilweise, wobei jetzt sage ich mal die Erfahrung, die Irene und ich hatten, eine Gott sei Dank andere war. Wir hatten ja jetzt keine, wir nicht direkte Kriegs- oder Fluchterfahrung. Ja, wir haben unlängst noch einmal die Irene und ich darüber gesprochen. Ja, nicht direkt, aber indirekt schon über unsere Familien. Und natürlich hat das auch was mit uns gemacht. Das ist uns dann im Rahmen dieses Museums und dann auch im Rahmen dieser Interviews ist uns oder mir das dann noch bewusster geworden. Also wie gesagt, ich konnte diese Interviews nicht machen, weil ich nicht in Wien bin, aber ich habe mir dann alle Interviews, also die dann ausgewertet waren, durchgelesen und ich konnte selbst dann eben Sachen nachvollziehen oder anders nachvollziehen, weil ich auch ähnliche Erzählungen von meiner Familie bekommen habe, weil ich teilweise selbst in der damaligen Zeit ja auch das so mitbekommen habe, auch über Fernsehen und eben nicht nur und Freunde und auch wie sich Freundschaften, auch wie Freundschaften auseinanderbrechen können. Also das habe ich dann als Kind erlebt, nur weil eben die zwei nicht derselben Ethnie angehörten und plötzlich von heute auf morgen ein Streit ausbrach. Und das aber in Wien, ja, und nicht irgendwie am Balkan. Also total verrückt. Und deswegen habe ich das so ja wirklich noch spüren können. Ja, das hat mich damals traurig gemacht als Jugendliche. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, deswegen sage ich, ich konnte einiges in diesen Geschichten dann auch nachvollziehen und verstehen und ja, es war für mich wirklich jede Geschichte war für mich so eine Bereicherung. Und ich muss dann wirklich dem ganzen Team, die dann eben diese Interviews gemacht haben, meinen Dank und auch meine Hochachtung aussprechen, weil ja, wir haben gewusst oder sie haben gewusst, es wird nicht einfach sein, so ein Gespräch zu führen und wie beginnt man und wie führt man die Menschen durch diese Gespräche. Aber deswegen, wir haben uns wirklich sehr lange ausführlich mit diesem Leitfaden auseinandergesetzt, haben auch dann Feedback von Expertinnen eingefordert, um zu sehen, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und das war wirklich eine ganz wichtige Grundlage, weil die gibt einem der Person, die das Interview führt, natürlich eine Sicherheit. Ich glaube, das kennt ihr, Frau Michl und Zucker, ihr seid ja jetzt die uns interviewen. Aber auf der anderen Seite war es uns auch ganz wichtig, dass das niemand anderer macht. Das ist so ein Schatz, das ist so ein Geschenk, und das ist auch so nicht nur wertvoll, sondern auch so fragil, dass wir da Angst hatten, wenn das jemand anderer macht, außerhalb unseres Teams, dass das irgendwie schieflaufen könnte. Ja? Und uns war ganz wichtig, dass wir dann unsere Prinzipien haben und dass auch die Interviewpartnerinnen jederzeit die Kontrolle über ihre Geschichte haben. Das heißt, sie wurden jedes Mal über den Stand der Auswertung informiert, sie konnten Rückmeldungen geben und selbst am Ende entscheiden, ob sie dann diese Geschichte in der Ausstellung teilen möchten oder auch nicht. Ja? Also das war bis zum Ende und dieses Vertrauen, das wir ihnen auch von Anbeginn gegeben haben und all diese ganz transparenten Informationen haben dann dieses Fundament dann noch gestärkt. Und da waren wir wirklich froh, dass das so gut gelaufen ist.
Ich stelle euch mal die dritte große mit Milch und Zuckerfrage, die jetzt semi-gut zupasst. Aber ich denke mir, wenn man Geschichten hört, dann gibt es natürlich, also gerade so wie in eurem Fall, die es mit sehr viel Verantwortung und sehr viel Schwere auch einhergeht. Aber es gibt, wenn man Geschichten hört, auch oft Momente, die einen zum Lachen bringen. Dritte große mit Milch und Zuckerfrage, was bringt euch denn zum Lachen?
Also ich muss sagen, das klingt jetzt vielleicht natürlich so aufgelegt, weil ich die Claudia da vor mir sitzen habe oder so. Aber nein, aber wirklich, wenn ich sie in Sarajevo besuche, dann lache ich dort sehr viel. Und ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, was bringt mich zum Lachen. Ich kann euch das nicht erklären, aber wenn ich in Sarajevo bin, ja, und ich bin dann mit der Claudia und wir sind unterwegs und es kommen da auch Bekannte oder Freunde zusammen, dann lache ich einfach wahnsinnig viel. Und es kann schon sein, dass es auch mit einer bestimmten Art von Humor zu tun hat, die da in Bosnien vorherrscht. Auch wenn ich bei meiner Familie in Serbien bin, wirklich, das ist ganz viel Lachen, obwohl ganz viel Tristes ist. Das war aber das Bild, was ich hatte im Kopf. Also eigentlich wohl lache ich viel. Und vielleicht ähnlich wie mit dem Kaffee ist das, mit welchen Menschen das.
Ich denke es die ganze Zeit nach. Also ich meine, Lachen, ja. Also ich denke mir, dass wir wirklich in unserem Team abseits der Momente, wo uns gewisse, nicht nur Geschichten, sondern auch Umstände vielleicht auch mehr traurig gemacht haben, ja, dass wir wirklich auch sehr viel miteinander gelacht haben.
Ja, wir lachen sehr viel
Das stimmt,
miteinander.
ja. Also
Sehr
ich
viel.
hab darüber gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo ihr die Frage gestellt habt, also wir sind dennoch ein recht ja, frohes Team. Also auch
Wir
wenn,
sind sehr
auch,
divers, wir sind sehr
ja.
unterschiedlich eigentlich, wirklich sehr
Genau.
unterschiedlich, aber es ist sehr, sehr lustig. Wir lachen wirklich viel,
Ja.
ja, viel
Und vor allem auch
miteinander.
so in Momenten, wo natürlich, also wo dann gewisse Personen sofort etwas irgendwie verstehen, ja, oder ich glaube, da geht es auch um diese bisschen manchmal vielleicht auch dennoch kulturellen Sachen, ja, und andere dann irgendwie auf der Leitung stehen. Also auch solche Momente hat es gegeben und das ist dann irgendwie wunderbar, ja, weil Lachen, das klingt jetzt irgendwie so abgedroschen, ist gesund, aber wirklich, also wir versuchen da immer eine positive Stimmung zu haben und auch uns dadurch auch zu motivieren, selbst wenn es keine Finanzierung gibt. Also diese 5, 6 Jahre, die haben es, also hätten wir das nur auf die Finanzierung aufgebaut, wäre dieses Projekt nie zustande gekommen. Also das ist viel Ehrenamt dabei und das ist aber auch ganz klar, das war uns, wir haben gesagt von Anbeginn, wir machen weiter und eben wir werden das fertig machen und werden noch weitermachen, auch wenn es Zeiten gibt und geben wird, wo es dann keine Finanzierung gibt. Ja, also und das ist uns und das gibt uns eine Kraft und diese Stärke und dieses Miteinander. Ja, es ist toll. Also ich merke es jetzt, wo die Frage gestellt wurde. Danke dafür, wie schön es ist, irgendwie in unserem Team zusammenzuarbeiten.
Ich versuche immer sehr viel Werbung dazu zu machen, dass alle Menschen auf dem Balkan fahren sollten und sich Bosnien und viele Länder unbedingt anschauen sollten. Und ein guter Grund ist immer der schwarze Humor. Da ist mein
Ja.
britisches Herz dann immer sehr dabei und sagt, deswegen fährt man nach Bosnien. Cool.
Ich sehe
Ich wollte.
schon, wir werden überrannt, also hier, aber ihr seid alle herzlich willkommen.
Ich wollte noch ein bisschen mal noch einmal zurück zu einem Museum und den Geschichten und den Menschen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man mit Menschen spricht, über wie sie Krieg und Flucht erlebt haben als Kinder, dass da manche Situationen auch sind, die man im Nachhinein betrachtet, vielleicht sogar ein bisschen lustig findet. So die Kinderaugen, die das auch manchmal vielleicht naiv betrachten. Gab es solche Situationen oder gibt es auch so Geschichten, wo man sagt, okay, als Erwachsener würde man das ganz anders wahrnehmen, so wie das Kinder irgendwie miterlebt haben?
Ich denke gerade an ich kann ja nur über meine Geschichten euch etwas sagen, schon die anderen, die ich auch angehört habe, ja. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, also mir fällt jetzt keine Geschichte ein, wo, also ich hatte solche Geschichten, aber nicht, wo sie gelacht haben. Also ich denke gerade an eine Geschichte, wo eine Interviewpartnerin erzählt, dass sie als Kind, also die ist im Krieg geboren und aufgewachsen und die kennt quasi nichts anderes, ja, so. Und dann wurden sie immer gefahren zur Schule und auf diesem Weg zur Schule waren immer Leichen zu sehen, immer. Und für sie war das ganz normal. Sie kannte das gar nicht anders, bis sie hierher kam, mit 15, wo sie dann erst sozusagen erkannt hat, das ist alles nicht normal. Also sowas fällt mir ein, aber wenn Geschichten dabei waren, dann eher so, wo sie spielerisch sozusagen gemeinsam gespielt haben, wo diese Normalität so nicht lachend, aber ja, sie haben sich halt irgendwas gebastelt zum Spielen oder haben sich irgendwo versteckt oder also diese spielerische kam, aber das kommt schon ein bisschen drauf an, wie alt.
Ich kann das leider auch nicht irgendwie viel dazu sagen, weil ich eben diese Geschichte, also diese Interviews nicht geführt habe. Aber so wie die Irena gesagt hat, meistens oder auch ja, es gibt diese Geschichten, wo dann die Kinder über eine Normalität sprechen, die keine Normalität ist. Ja, aber sie glauben es, ja. Ob das jetzt jemand so irgendwie lachend erzählt hat oder eher traurig, also bei Irena hat das jetzt nicht
Ja.
irgendwie erlebt, irgendwie mit dem Lachen. Ich denke mir, das gibt es schon. Also ich kenne das jetzt von anderen Personen, die Krieg als Kind oder Jugendliche erlebt haben und die dann sehr wohl, sehr oft quasi humoristisch über ihre Geschichte erzählen. Also weil sie, das ist eben ein Mechanismus, dass man dann eben etwas eigentlich Schlimmes versucht, irgendwie auch erzählen zu können, wahrscheinlich eben, dass man dann irgendwie auf diese Art und Weise dann dem Ganzen eine, diese starke Gewichtung und auch dieses Furchtbare dann auch vielleicht ein bisschen entziehen möchte. Ja, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich kenne viele Menschen hier in Sarajevo zum Beispiel, die dann sehr wirklich humoristisch und ja, und das war ja jetzt irgendwie, nicht jetzt, das war jetzt nicht so schlimm, sondern aber ich wundere mich dann, wie kann man irgendwie so über Sachen im Krieg irgendwie sprechen, die sie erlebt haben, ja, die mich dann, wo ich denke, um Gottes Willen, warst du nicht verängstigt? Wie hast du keine Angst gehabt, auf den Spielplatz zu gehen? Oder habt ihr, wie konntet ihr irgendwie dennoch irgendwie euch gemeinsam irgendwo treffen und dann irgendwie eine Disco-Night zu haben in irgendeinem Keller, ja. Aber ja, das hat sie auch am Leben erhalten. Also am Leben erhalten, ich meine jetzt einfach geistig, dass sie das überleben, dass sie das eben diesen Wahnsinn überleben.
Und deswegen ist es ja auch so wichtig, finde ich, was ihr macht, weil es genau das abbildet, dass jeder Mensch eine Geschichte mitbringt und eine Erfahrung mitbringt, die man auch erzählen muss. Ich stelle euch jetzt mal die vierte und letzte große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall mit eurem Museum passiert und was ist im besten Fall in eurem jeweiligen Leben passiert in den letzten 5 Jahren?
Ich habe das ja schon bereits am Anfang gesagt und ich bleibe dabei und ich glaube, dass die Irene und auch das gesamte Team sich dem auch anschließen wird. In 2030 haben wir dann das analoge Museum, das steht mitten irgendwo im Museumsquartier. Also das definitiv, das ist unsere Vision und
Genau.
je länger man sie manifestiert, wird es auch dann mal Realität. Und ansonsten hoffe ich, dass wir auf jeden Fall nicht bis dahin, sondern viel früher dann noch all die anderen Interviews, die wir jetzt noch nicht ausgewertet haben, dass wir sie dann auch also im digitalen Museum haben, dass auch andere Menschen ihre Geschichten mit uns teilen möchten, dass wir eben, dass es diese Lebendigkeit hat, dass es immer wieder neue Geschichten dazukommen. Und ich hoffe, dass es auch etwas ist, wo ich sage, wir lernen daraus. Wir schaffen Bewusstsein. Wir geben den Menschen eine Form der Anerkennung und wir sind uns dieser schrecklichen Erfahrungen bewusst und möchten sie nicht wiederholen.
Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist definitiv in 5 Jahren das Museum, da mit ganz vielen Geschichten und sehr lebendig. Auch die Vermittlung vielleicht ausgebaut an Schulen und sozusagen, was wir tun, ist, einen Beitrag zu leisten zum Frieden. Und ich denke mir, wir können ja nicht, also es wird immer Kriege geben, aber wir können doch in unserer Umgebung und anfangen, jeder von uns seinen Beitrag zu leisten. Und das fängt ja dort schon an, dass wir nett zueinander sind und dass wir uns vielleicht einfühlen können in den anderen und anders miteinander reden. Und wir hoffen, dass das dazu beiträgt, zu einem friedlicheren Miteinander hier. Also das würde ich mir wünschen.
Und vielleicht noch zu ergänzen, ja, also das ist eben dieses friedliche und empathische Miteinander, aber auch, dass die verschiedensten, ich benenne es jetzt halt so in dieser Projektsprache Stakeholder, die diversen zuständigen Ministerien, ja, also die, wo Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene und junge Erwachsene, Menschen, die dann hier ankommen, dass auch in diesen Strategien und zukünftigen Konzepten, wie man Menschen mit solchen Erfahrungen und solchen, ja, leider Gottes auch einer schlimmen Vergangenheit, die sie haben, ja, dass man ihnen eine bessere Zukunft gewährt, dass man sie besser und anders aufnimmt, ja, dass sie besser und anders vom Gesundheitsministerium wahrgenommen werden, genauso auch vom Arbeitsmarkt, ja, Schulen insbesondere, dass sie sich mehr individueller mit diesen Kindern auch auseinandersetzen auch, und auch bestimmte Programme für sie haben, dass sie besser ankommen können. Und dieses Ankommen ist nicht ein Monat oder ein Jahr, das ist total unterschiedlich. Ja? Also das kann für jemanden eine kürzere Zeit sein und für jemanden dauert das viel länger. Und das ist etwas, wo ich sage, da braucht es auch mehr psychologische Unterstützung, eben therapeutische Unterstützung und das ist etwas, was noch definitiv fehlt.
Dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Das waren perfekte Schlussworte. Also man kann hier nichts mehr fragen. Vielen Dank schon mal, dass ihr da wart. Für alle Menschen, die das jetzt gehört haben und sich denken, das ist so cool, ich will mir das auch anschauen. Wo finden Sie euer Museum und
Da klicken Sie auf www.museumofsurvivors.org.
perfekt. Wir werden es auch bei uns in den Shownotes verlinken und auch auf Instagram und überall, wo man es finden könnte, wird es zu finden sein.
Damit bleibt es mir noch zu sagen, ihr habt uns beide unterschlagen, was, wenn ihr auf euer eigenes Leben zurückschaut in 5 Jahren, was dann Gutes passiert ist. Aber das machen wir einfach noch einmal in einem anderen Podcast. Getrennt voneinander werden wir euch dann befragen. Und damit bleibt es mir nämlich noch, euch beiden Danke zu sagen. Erstens für das großartige Projekt und ich habe ein paar Geschichten schon gehört und finde es wahnsinnig berührend, wenn man diese Stimmen hört von Menschen, was sie zu erzählen haben und finde es großartig, dass ihr euch da durchgesetzt habt, das zu machen. Also ein großes Dankeschön für das Projekt und fürs Dasein und eure Geschichte zu erzählen.
Ja, also von meiner Seite wirklich ein großes Dankeschön an euch für die Möglichkeit, dass wir das Projekt hier vorstellen durften, aber auch mit euch zu reden, hat mich auch sehr inspiriert, ja, muss ich sagen. Und ja, danke, danke vielmals, ja.
Ja, ich schließe mich natürlich sehr gerne dem an. Ich sage danke, Brenda, danke, Christiane. Danke, dass ihr so viele wichtige Geschichten teilt. Und das haben wir gemeinsam und das ist eine schöne Gemeinsamkeit. Und ja, noch alles Gute und viel Glück auch für euch beide.
Wer sich alle anderen unserer Podcast-Folgen anhören will, nämlich zum Beispiel mit der Judith Kohlenberg eine extra lange Folge zum Staffelauftakt dieses Jahr, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichundzucker.at.